Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und unserem heutigen Fall lauschen wollt. Und ja, es soll jetzt nicht flapsig klingen, tut's, aber vielleicht es wird eine heiße Nummer.
Ja, für unseren Mandanten, über den wir heute sprechen, er hat sicherlich unschöne Erinnerungen daran, aber glücklicherweise ist der Zustand heute wieder so wie vor dem schadenstiftenden Ereignis, wie der Jurist so gerne formuliert.
Guck an.
Und es geht ihm, auf Deutsch gesagt, wieder gut.
Das ist gut. Mehr verraten wir euch auch noch nicht. Zu dem Fall kommen wir gleich. Aber natürlich steigen wir ein mit einer Hörermail. Und ich finde diese Hörermail wirklich ganz großartig. Sie ist aus dem medizinischen Bereich. Das ist schon mal ganz spannend. Und geschrieben hat sie uns, da muss ich mal kurz nach unten scrollen, weil das weiß ich gerade gar nicht, der Martin. Der Martin schreibt, hallo Tanina, hallo Peter, auch ich bin inzwischen zu einem Stammhörer eures Podcasts Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen geworden. Darauf gestoßen bin ich, als ich mich im Spätsommer 2025 auf mein Staatsexamen für das Humanmedizinstudium vorbereitet habe und die Einheit Rechtsmedizin auf der Lernplattform Amboss bearbeitet habe. Da klingelt es bei mir schon. Dort hattet ihr im Amboss-Podcast einen Gastauftritt und mich von eurem eigenen Podcast überzeugt. Er schreibt in Klammern, eigentlich bin ich gar kein Podcast-Hörer. Ah, wir kriegen euch alle. So, seitdem verfolge ich gespannt eure Fälle und freue mich über den Mehrwert, den ihr mir gebt. Medizinrechtliche Aspekte haben zwar im Gegenstandskatalog des IMPP, Institut Medizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen, einen festen Platz. Jedoch habe ich in 6 Jahren Studium nicht so einen Einblick in haftungsrechtliche Aspekte in der Medizin gewonnen, wie in den jetzt knapp 100 Folgen eures Podcasts. Ja, bei uns kommt es natürlich auch ein bisschen geballter, bedankt er sich dafür. Außerdem begrüße ich es, wie sehr ihr gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel für Früherkennungsuntersuchungen und Prävention betreibt und besonders dafür plädiert, dass man sich als Patient möglichst mündig in ärztliche Behandlungen begibt. Ich persönlich finde und fand es immer schade, wenn eine Patientin oder ein Patient mir auf eine Entscheidungsfrage die Antwort gab, das wissen Sie als Arzt oder Pfleger doch am besten. Ich selbst habe bereits als gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger Berufserfahrung gesammelt. Unsere heutigen medizinischen Möglichkeiten mit all ihren Nutzen, aber auch Risiken und Nebenwirkungen machen es erforderlich, dass Patientinnen und Patienten eine Idee davon haben, was sie wollen und was nicht. Und dass sie sich aktiv am Behandlungsprozess beteiligen wollen. Dieses Prinzip der partizipativen Entscheidungsfindung wird zunehmend auch im Studium der Humanmedizin gelehrt und sicherlich von den meisten Ärztinnen und Ärzten befürwortet. Deswegen auch der Appell meinerseits, lieber zu viel als zu wenig fragen. Auch wenn die Zeit manchmal etwas knapp bemessen und das Personal auch etwas kurz angebunden ist, wir wollen jeden so gut es geht unterstützen. Und natürlich habe ich auch eine Frage an euch, beziehungsweise an Peter. Er schreibt, so wie ich das bisher mitbekommen habe, handeln die allermeisten Folgen über ärztliche Behandlungsfehler, die im Rahmen eines operativen Eingriffs geschehen, also vor allem Kollegen aus der Chirurgie betreffen. Da ich selbst eher Interesse an der internistischen Medizin habe, vermisse ich Fälle, die in diesem Bereich der Medizin angesiedelt sind. Sind Behandlungsfehler, so Martins Frage, aus der internistischen Medizin tatsächlich so viel seltener, beziehungsweise werden diese vielleicht nur seltener juristisch bearbeitet? Liebe Grüße, Martin, liebe Grüße zurück. Und hier ist die Antwort für dich von Peter.
Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Und man muss wirklich unterscheiden zwischen einmal, ist es tatsächlich so, dass es diese Fälle seltener gibt in der juristischen Auseinandersetzung oder kommen da wirklich Fehler seltener vor? Insgesamt denke ich, dass in der Chirurgie schon mehr Fehler gemacht werden als im internistischen Bereich, weil es da auch deutlich mehr Behandlungen gibt und die auch fehleranfälliger sind. Es ist aber auch sicherlich so, dass im juristischen Bereich mehr chirurgische Fehler behandelt werden als internistische im Verhältnis, wie sie ansonsten zueinander stehen. Das ist einfach so, weil im chirurgischen Bereich erkennt man sehr schnell einen Fehler, wenn jetzt beispielsweise eine Prothese falsch eingesetzt wird. Das ist eigentlich eher orthopädisch, aber wenn irgendwo eine Operation misslingt, das ist direkt erkennbar. Im internistischen Bereich ist vieles, was so unklarer bleibt und letztendlich nicht aufgedeckt werden kann. Also das sind die Unterschiede, warum es tatsächlich so ist, dass in der juristischen Aufarbeitung häufiger chirurgische Fälle anzutreffen sind.
Aber wir hatten natürlich auch schon Fälle, wo es Diagnose- und auch Befunderhebungsfehler in der ärztlichen Praxis gab, die dann ausschlaggebend waren, dass man was hätte eher erkennen müssen.
Ja, vollkommen richtig, aber es bleibt doch ein Stück weit zurück hinter den chirurgischen Fehlern, die jetzt justiziabel gemacht werden.
Wie sieht's denn jetzt, frag ich mal nochmal rein, mit Fachärzten aus? Also die erste Station ist ja meistens der Hausarzt und der hat vielleicht schon was falsch diagnostiziert, aber es geht ja oft dann auch noch zu den Fachärzten, bevor jetzt das Ganze auf einem OP-Tisch landet.
Ja, die Ansprüche an die Fachärzte sind natürlich im Regelfall höher als an den Hausarzt, weil er ist in seinem Spezialgebiet noch besser bewandert und muss da noch anders aufgestellt sein als der Hausarzt, der ja mehr oder weniger ein Generalist ist und dem wird eigentlich mehr zugestanden, dass er Fehler machen darf, und das halte ich auch für gut und für richtig, weil er kann ja nicht alle Fachdisziplinen abdecken. Mhm. Und darum muss sich der Fachmediziner an anderen Maßstäben richtigerweise messen lassen.
Also kann man das bei dir quasi auch so messen, wenn ich jetzt so eine Reihenfolge aufstelle, die wenigsten juristischen Verfahren betreffen Hausärzte, danach kommen dann schon die Fachärzte und dann sind wir im OP-Bereich.
Ja, das kann man so sagen. Das ist auch ähnlich so bei den Anwälten. Also es gibt ja Anwälte, die quasi alles abdecken, so die Generalisten in diesem Bereich, und es gibt die spezialisierten Anwälte. Und da sind natürlich auch die Anforderungen höher, die an diese zu stellen sind. Also ein Fachanwalt für Medizinrecht muss sich einfach besser auskennen als der Anwalt, der auf sämtlichen Rechtsgebieten tätig ist.
Mhm. Martin, ich bin mir relativ sicher, dass deine Frage hiermit ganz gut beantwortet wurde. Und wir wünschen dir auf deinem beruflichen Weg weiterhin alles Gute. Werd ein guter Arzt, bitte.
Und ich wünsche dir, dass wir uns nie begegnen werden.
Für dich ist es auch besser, wenn du dem Peter nie begegnest.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. So, und jetzt steigen wir ein in unseren heutigen Fall. Und ja, das ist ein Fall, der dampft hier noch wie so ein frisches Brötchen. Den habt ihr ja ganz, ganz frisch erst abgeschlossen bei euch. Ich habe hier einen kleinen Auszug aus einem Schreiben der Kanzlei Gellner und Kollegen. Die solltet ihr ansatzweise bekannt vorkommen. Und da heißt es, wir sind nach Auswertung der Behandlungsunterlagen und des Sachverhalts zu dem Ergebnis gekommen, dass die Behandlung unseres Mandanten nicht den anerkannten Regeln der ärztlichen Heilkunde entsprach. Das ist, wenn ich so die letzten 104 Folgen zurückgucke oder 103, wirklich eine typische Formulierung, ne? Mit der steigt es bei euch meistens ins Geschehen ein. Also ich meine auf jeden Fall, das wäre mir so oder in ähnlicher Form schon einige Male begegnet.
Ja, das hast du vollkommen richtig beobachtet. Man hat natürlich so ein paar gewisse Textbausteine im Kopf, die man dann nach vorne holt und womit man dann Schreiben beginnt oder auch abschließt. Und das ist so ein typischer Satz wie Anspruchsschreiben beginnen.
Und jetzt schauen wir, wie es überhaupt zu diesem Anspruchsschreiben kam. Und da gucken wir 2 Jahre zurück. Es ist Anfang Februar 2024. Paul, 37 Jahre alt, wird morgens früh von seinem Wecker aus dem Schlaf geholt. Es dauert nur einen kurzen Moment, dann ist der schöne Traum aus der Nacht Geschichte und der Schmerz wieder da. Seit Wochen leidet Paul unter einem Problem, über das viele Betroffene nur ungern sprechen. In der Gesäßfalte hat sich ein sogenannter Sinus pilonidalis gebildet. Eine chronische Entzündung, umgangssprachlich wird es auch Steißbeinfistel genannt.
Ja, auch dieser medizinische Fachbegriff klingt mal wieder kompliziert. Sinus pilonidalis. Das ist aber im Grunde eine ziemlich häufige Erkrankung, vor allem bei jüngeren Männern. Du hast es schon gesagt, Tanina, umgangssprachlich spricht man von einer Steißbeinfistel. Dabei handelt es sich um kleine Gänge oder Hohlräume unter der Haut, die sich in der Gesäßfalte, also direkt oberhalb des Steißbeins, bilden. Die Ursache ist meist überraschend banal. Haare.
Ich dachte es mir schon.
Durch Reibung, Schwitzen und Druck, etwa beim langen Sitzen, können abgebrochene Haare wie kleine Nadeln in die Haut eindringen. Der Körper erkennt diese Haare als Fremdkörper und reagiert, man mag sagen natürlich, mit einer Entzündung. Anfangs entsteht nur eine kleine Verhärtung, doch mit der Zeit bilden sich entzündliche Gänge, die sich immer weiter ausbreiten können.
Ja, viele Patienten unterschätzen und ignorieren diese Beschwerden zunächst. Es beginnt oft mit einem leichten Ziehen, auch so ein Nässen zu spüren. Später kommen dann Schmerzen dazu, manchmal auch Blut und Eiter. Wenn sich so ein Abszess bildet, also eine abgekapselte Eiteransammlung, dann kann das Ganze extrem schmerzhaft werden. Sitzen, Autofahren oder auch normales Gehen werden dann zur Belastung.
Und genau an diesem Punkt landen viele Betroffene schließlich beim Chirurgen. Die Operation verfolgt ein klares Ziel. Das entzündete Gewebe muss vollständig entfernt werden, weil die Fistel sonst immer wieder kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Medikamente allein reichen in aller Regel nicht aus. Deshalb gilt der Eingriff grundsätzlich als Standardoperation in der Allgemeinchirurgie und wird sehr, sehr häufig ambulant durchgeführt.
Ja, wichtig ist dabei allerdings, obwohl der Eingriff klein wirkt, findet er ja in einer anatomisch sensiblen Region statt. Also nah am After, in einem Bereich mit viel Feuchtigkeit, Bewegung und auch mit viel Keimbelastung. Und eine sorgfältige Nachsorge ist deshalb entscheidend und die Wundheilung kann länger dauern, als viele Patienten erwarten. Und auch wichtig zu wissen, Komplikationen sind möglich, aber schwere, unerwartete Verletzungen außerhalb des Operationsgebiets gehören eigentlich nicht zum typischen Verlauf. Bei Paul nässt, blutet und entzündet sich die Stelle aber immer wieder und inzwischen haben sich sogar Abszesse gebildet. Bisher kämpft er allein mit Schmerzmitteln dagegen an. Die ambulante Operation im Krankenhaus soll jetzt endlich die Lösung sein. Ein Routineeingriff, du hast es beschrieben, so wird es Paul auch vermittelt. Noch am selben Tag wird operiert. Im Operationsbericht steht später nüchtern Resektion eines abszidierten Sinus pilonidalis. Einsatz von monopolarem Strom zur Blutstillung und Gewebedurchtrennung. Ein Standardverfahren. Als Paul aus der Narkose aufwacht, stimmt jedoch etwas nicht. Noch im Aufwachraum spürt er starke Schmerzen, aber nicht dort, wo er operiert wurde. Nicht im Bereich der Gesäßfalte, sondern im Intimbereich. Ein brennender, ein stechender Schmerz. Er spricht das Pflegepersonal darauf an, mehrmals sogar, doch seine Beschwerden führen zu keiner sichtbaren Konsequenz. Nach den Unterlagen verläuft der postoperative Ablauf unauffällig. Noch am selben Tag wird Paul entlassen. Zu Hause eskaliert die Situation dann. Die Schmerzen nehmen innerhalb von Stunden massiv zu, liegen ist kaum möglich, sitzen unerträglich. Jede Bewegung löst ein Brennen aus, das Paul später als kaum auszuhalten beschreibt. Am nächsten Tag fährt er zurück ins Krankenhaus. Dort erhält er erstmals eine Erklärung, nachdem er untersucht wird. Es handele sich um eine Verbrennung. Das könne durchaus schon mal passieren. Weitere Erläuterungen erhält er nicht. Erst jetzt wird sichtbar, was tatsächlich passiert ist. Der gesamte Hodensack weist Verbrennungen auf. Eine Verletzung weit entfernt vom eigentlichen Operationsgebiet. Und die folgenden Tage werden für Paul zu einer körperlichen und auch psychischen Belastungsprobe. Die Wundheilung verläuft schleppend. Schmerzen bestimmen nach wie vor seinen Alltag. Normales Sitzen oder entspanntes Liegen sind über einen längeren Zeitraum kaum möglich. Ob dauerhafte Schäden zurückbleiben, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Fest steht nur, die Verletzung entstand während der Operation.
Ganz genau, das steht fest. Monopolarer Strom ist in der Chirurgie ein häufig eingesetztes Verfahren. Elektrischer Strom, so muss man sich das vorstellen, fließt dabei durch das Gewebe, um zu schneiden oder Blutungen zu stillen. Damit das funktioniert, wird der Strom über eine sogenannte Neutralelektrode aus dem Körper abgeleitet. Genau dieses System muss technisch korrekt angebracht sein, denn sonst kann es zu den sogenannten Stromfehlleitungen kommen. Und die können dann entsprechend Verbrennungen auslösen.
Vielleicht klingelt's bei dem einen oder anderen von euch. Wir hatten schon mal einen ähnlichen Fall. Da ging es um einen kleinen Jungen, der sich bei einer Operation Verbrennungen am Gesäß zugezogen hatte. Und in dem Fall war klar, korrigier mich, Peter, wenn ich mich da falsch erinnere, Desinfektionsflüssigkeit war auf die Operationsunterlage geraten und in Verbindung mit dem verwendeten Strom war es in dem Fall zu den Verbrennungen am Gesäß gekommen. Das liegt jetzt hier in dem Fall von Paul ein bisschen anders.
Wir sind davon ausgegangen, dass die Verbrennungen höchstwahrscheinlich bei Paul entstanden sind, weil der elektrische Strom während der Operation nicht ausschließlich über den vorgesehenen Ableitweg abgeflossen ist, sondern sich im intimen Bereich konzentriert hat und dort dann die Hitze erzeugte. Und das Entscheidende: solche Verbrennungen gelten medizinrechtlich häufig als voll beherrschbare Risiken.
Ja, das bedeutet, sie entstehen typischerweise nicht schicksalhaft, sondern nur dann, wenn im Ablauf irgendwas nicht richtig funktioniert. Etwa bei fehlerhafter Lagerung, mangelnder Kontaktfläche oder technischen Problemen. Die können es auch sein. Dazu kommt noch ein Punkt, die Aufklärung.
Ja, Paul hat uns gesagt, er sei lediglich über Risiken im Operationsbereich informiert worden. Im Aufklärungsbogen findet sich zwar der allgemeine Hinweis auf mögliche Hautschäden durch elektrischen Strom, doch weder wäre konkret von Verbrennungen gesprochen worden, noch davon, dass solche Verletzungen außerhalb des Operationsgebiets auftreten könnten. Insbesondere nicht im Intimbereich.
Die Haftpflichtversicherung des Krankenhauses bewertet den Fall völlig anders und weist in ihrer Stellungnahme sämtliche Vorwürfe zurück. Alles tipptopp gelaufen.
Ja, das ist, ja, wir haben schon häufiger darüber berichtet, nicht selten der Fall, dass sich einer außergerichtlichen Regulierung entgegengestellt wird. Aber wir machen mal hier einen Schritt zurück, weil es gibt eine Thematik, die haben wir mal in einem Fall auch am Rande angesprochen. Die wollen wir jetzt nochmal in den Vordergrund stellen. Das Schamgefühl. Also manche machen sich Gedanken, wenn sie zu uns kommen. Mensch, kann ich da mit dem Anwalt drüber reden? Jetzt ist doch eine Stelle betroffen, die jetzt in meinem Intimbereich liegt. Wie offen kann ich darüber sprechen? Macht der Anwalt sich vielleicht Gedanken?
Ich bin auch gerade so in Gedanken, weil ich frage mich nämlich so, ja, ich meine, die Sache wird ja auch intim, weil also Paul musste das ja quasi alles auch nachhalten. Und es sind ja auch Fotos von den Verbrennungen im Intimbereich angefertigt worden. Und solche Fotos, die liegen dann ja auch Gutachtern vor, die liegen euch vor, die liegen dem Gericht vor. Also war ihm das alles auch klar, als er den Weg beschritten hat, dass da ja auch solche Unterlagen da durchmarschieren und Fotos?
Ja, natürlich war ihm das klar, aber da entwickelt sich tatsächlich bei dem einen oder anderen doch ein Schamgefühl, was aber völlig unangebracht ist. Das ist wie beim Gynäkologen, der jeden Tag hunderte von Frauen sieht, oder ist ein bisschen übertrieben, aber viele, viele Frauen sieht, der macht sich überhaupt keine Gedanken darüber. Das ist bei uns Anwälten auch nicht anders. Also das ist einfach eine Sachlichkeit, die man da an den Tag legt, das spielt überhaupt keine Rolle jetzt für mich und auch für die Kollegen, ob es den Intimbereich betrifft oder die Schulter oder den Fuß oder welches Körperteil auch immer. Also davon muss man sich einfach lösen, das ist eine falsche Scham. Ich kann das verstehen, dass man da erstmal Gedanken hat, aber auch ein Arzt, der jeden Tag Menschen in den unterschiedlichsten Stellen behandelt, der macht sich da überhaupt keine Gedanken zu. Da muss man sich völlig von lösen. Und wenn die Bilder dann rundgereicht werden, aber nur in Hände von Experten gegeben werden, auch die machen sich nicht die Gedanken, die man sich selber macht, sondern die bewerten einfach die Situation. Und das spielt überhaupt keine Rolle, welcher Bereich betroffen ist. Also da sind keine Jugendlichen, die sich da mal einen Schabernack oder einen Witz erlauben, sondern da hat man schon eine professionelle Sicht auf das Ganze und wie gesagt, also bei mir spielt das überhaupt keine Rolle.
Jetzt muss man ja auch sagen, es ist ja auch wirklich, es sind ja jetzt nur die betroffenen Körperteile bebildert. Da ist ja kein Gesicht dazu. Und
das ja, mitunter ist auch ein Gesicht dazu, aber auch das ist dann völlig ohne Relevanz. Also das ist einfach ein Fall, der zu bewerten ist und nicht mehr und nicht weniger. Also wenn man sich wohler fühlt, wir haben ja auch Anfragen, wenn es jetzt um Fälle nach Brustvergrößerung geht oder nach Fettabsaugungen oder was auch immer. Und vielleicht ist dann eine Dame mal betroffen gewesen, die geht dann lieber auch zu einer Anwältin. Das ist auch immer möglich. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja wie beim Frauenarzt. Manche wählen ganz bewusst das gleiche Geschlecht, aber genauso viele wählen ganz bewusst das andere Geschlecht. Also das bleibt jedem dann überlassen und die Möglichkeiten werden auch geboten. Aber wie gesagt, bitte da keine falsche Scham an den Tag legen. Das ist völlig ohne jegliche Relevanz für uns.
Wie ging es denn dann weiter?
Ja, wir haben ein Anspruchsschreiben gefertigt. Wir hatten es angesprochen, dass die Haftpflichtversicherung des Krankenhauses sehr schnell abgelehnt hat. Wir hatten vorgetragen, dass es sich bei der Verbrennung durch diesen monopolaren Strom um ein voll beherrschbares Risiko handelt. Ja, das hat die Versicherung nicht so gesehen. Gut, mussten wir zu dem Zeitpunkt so hinnehmen. Aber wir haben noch weiter darauf hingewiesen, dass unser Mandant vor dem Eingriff nicht über das tatsächlich eingetretene Risiko adäquat und explizit aufgeklärt worden ist. Dort ist ausschließlich im vorgedruckten Teil des Aufklärungsbogens einmal unter anderem die Rede davon, dass es zu Hautschäden kommen kann, unter anderem durch elektrischen Strom. Nicht hingegen ist vermerkt, das war auch unser Ansatz, dass es sich dabei um Verbrennungen handeln kann. Und erst recht nicht, dass diese Verbrennungen in anderen, weit entfernt liegenden Bereichen auftreten können. Ja, und das ist mitunter ein Problem von Aufklärungsformularen. Es gibt ja von verschiedenen Unternehmen, Perimet sei genannt und anderen, entsprechend vorformulierte Aufklärungsformulare. Die decken in aller Regel das meiste ab, was passieren kann. So von A bis Z, von der leichtesten Verletzung, Infektion bis zum Tode steht da meistens immer alles drin. Es ist aber immer noch so, und das erstaunt mich immer wieder, dass es immer noch Krankenhäuser gibt, die so selbstformulierte Aufklärungsformulare haben, selbst geschustert, und da steht meistens nur die Hälfte drin und die andere Hälfte fehlt. Also das ist seltener geworden, aber es gibt immer bestimmt noch 5-10% der Krankenhäuser und Ärzte, die so selbst gestrickte Aufklärungsformulare verwenden. Sollten sie, wenn wir einen Hinweis mal an die Ärztinnen und Ärzte geben dürfen, nicht tun. Das ist aber auch ein Hinweis an die Patienten, weil die wollen schon wissen, was alles passieren kann. Und das muss dann auch abschließend immer eingestellt sein. Aber viele verwenden dann auch Aufklärungsformulare, die schon viele Jahre auf dem Buckel haben.
Ich denke, also wenn so ein Formular auf Papyrus geschrieben ist, in Sütterli, und solche Begriffe fallen wie Aderlass, dann sollte man nochmal nachfragen.
Ja, das ist vielleicht jetzt ein Stück weit übertrieben, aber es gibt Aufklärungsformulare, die sind vielleicht damals angeschafft worden, in einer großen Menge und dann eingelagert worden und dann entsprechend verwendet worden und müssen heute noch verwendet werden. Aber mittlerweile hat sich die medizinische Wissenschaft fortgebildet und die Aufklärung müsste auch andere Inhalte beinhalten. Und darum muss man immer schauen, sind die noch aktuell, müssten die angepasst werden? Heutzutage wird ja vieles digital gemacht, aber viele greifen auf das damals angeschaffte Aufklärungsformular in Papierform zurück.
Wir haben noch einen Karton im Keller,
der muss noch weg. Ja, das ist leider so. Ne? Ich will jetzt nicht das Fax noch bemühen, aber mitunter ist es doch wirklich ein Stück weit antiquiert. Also man muss schauen, dass das Aufklärungsformular auch dem jetzigen medizinischen Standard genügt und den auch widerspiegelt, was die einzelnen Aufklärungsanforderungen anbelangt. Zurück zum Fall von Paul. Also da hat der Versicherer allerdings eine andere Auffassung als wir vertreten, indem er gesagt hat, dass auch wenn im Aufklärungsbogen nicht steht, dass es zu strombedingten Verbrennungsschäden kommen kann, so erfasst der Hinweis auf Hautschäden, die durch Strom entstehen können, das mit, und darum muss man das nicht explizit nochmal so benennen, sondern da ist alles mit abgedeckt. Und damit wäre der Aufklärung, die ja nur die Risiken im Großen und Ganzen beschreiben muss, Genüge getan. Und darum lehnte er die Haftung außergerichtlich ab. Und wir mussten dann wieder in das Klageverfahren eintreten. Dann gab es die übliche Klageerwiderung, nachdem wir eine Klageschrift verfasst hatten, die Replik und auch eine Duplik. Mittlerweile kennen die meisten ja die Termini Techniki. in der juristischen Sprache.
Also es wurde mal wieder hin und her geschossen. Ich weiß aber, wie es weitergeht. Da wurde noch ein Gutachten eingeholt und dann ging es in eine mündliche Verhandlung.
Ja, Tanina, du weißt es in diesem Fall nicht. Das ist zwar der regelmäßige Verlauf dieser Verfahren, ja, das ist vollkommen richtig. Aber in dem Falle war es gerade nicht so, sondern das Gericht hat, ohne dass ein Gutachten eingeholt worden ist, ohne dass wir uns vor Gericht getroffen haben und die gegenseitigen Standpunkte ausgetauscht haben, hat das Gericht einen Beschluss erlassen und in diesem einen Vergleichsvorschlag unterbreitet, und zwar mit einem Betrag, der gezahlt werden sollte, von 2000 Euro. Und das Gericht schreibt da zur Begründung. Ich will das mal wiedergeben, damit man wieder so ein gewisses Gespür für die juristischen Formulierungen erhält, ohne dass man jetzt diese möglicherweise gar nicht verstehen kann, weil es doch relativ eindeutig und nachvollziehbar beschrieben worden ist. Das Gericht schreibt, der Vergleichsvorschlag über diese 2000 Euro beruht auf folgenden Erwägungen. Nach derzeitiger Aktenlage dürfte unstreitig sein, dass der Kläger, in dem Fall Paul, nach der Operation zumindest eine Rötung am Skrotum erlitten hat, so der Fachbegriff, die möglicherweise auf einer Verbrennung beruhte, wobei der genaue Umfang und das Ausmaß der möglichen Verbrennung zwischen den Parteien nach wie vor streitig ist. Die weitere und wohl entscheidende Frage, ob die Behandlung in der Klinik vor diesem Hintergrund nicht fachgerecht erfolgt ist, wird sich ohne ein medizinisches Sachverständigengutachten nicht klären lassen. Ja, vollkommen richtig. Die Verteilung der Beweislast im konkreten Geschehen ist daneben derzeit nicht abschließend beurteilbar. Ja, das ist richtig, weil es kommt darauf an, gehört das Ganze zu dem Bereich der voll beherrschbaren Risiken, dann ändert sich ja die Beweislast, das wissen wir ja, oder gehört es nicht dazu? Und die Kammer geht davon aus, dass das noch weiter abzuklären ist. Da müsste man einen Sachverständigen mit einer Begutachtung beauftragen. Gleichwohl hält es die Kammer in der vorliegenden Konstellation für denkbar, dass sich ein Risiko verwirklicht hat, das von Seiten der Behandler voll hätte beherrscht werden können, das voll beherrschbare Risiko, und auch müssen. Insofern müssten von den Beklagten, also dem Krankenhaus oder dem Krankenhausträger, gegebenenfalls der Gegenbeweis dafür erbracht werden, dass sie alle erforderlichen organisatorischen und technischen Vorkehrungen ergriffen haben, um dieses Risiko zu vermeiden. Wird das schon zu kompliziert?
Ich kann folgen diesmal. Ich staune auch.
Abgesehen hiervon wäre denkbar, dass zugunsten des Klägers, also von Paul, der Beweis des sogenannten ersten Anscheins greife, nämlich dass die Verbrennung nach der Lebenserfahrung auf einen fehlerhaften Einsatz eines Geräts hinweisen könnten. Insofern müsste dann die Krankenhausseite einen Sachverhalt dartun, aus dem die ernsthafte Möglichkeit eines von Ihnen auch organisatorisch nicht verschuldeten Geschehensablauf herzuleiten ist.
Übersetzt, es hätte jetzt auch ein defektes Gerät sein können und da wäre dann quasi der Hersteller des Gerätes vielleicht haftbar zu machen, oder?
Das ist nochmal eine andere Frage, aber wenn das Gerät einen Defekt gehabt hätte, dann müsste das Krankenhaus beweisen, dass dieses nicht dafür verantwortlich war, dass es zu dem Schaden gekommen ist, zum Gesundheitsschaden bei Paul. Also hier geht es nicht um die Haftung des Herstellers. Aber auch nochmal ein Gedanken, den man haben könnte, den dann das Krankenhaus aufwerfen könnte und sagen, nee, das Gerät war defekt, das konnten wir nicht erkennen und da muss jetzt der Hersteller des Gerätes für haften. Und das war aber jetzt hier nicht Gegenstand des Verfahrens. Die haben auch dem Gerätehersteller nicht den Streit verkündet. Das blieb alles offen. Das hätte sich vielleicht später noch ergeben. Aber weil das alles so offen geblieben ist, musste man überlegen, es konnte das Pendel einmal zugunsten des Klägers ausschlagen, also zugunsten von Paul. Wenn wir davon ausgehen, das sind voll beherrschbare Risiken, die Krankenhausseite nicht im Griff hatte. Oder zugunsten des Krankenhauses, wenn das nachweisen kann, ja, da war ein Defekt am Gerät, aber das hat gar nicht zu diesen Gesundheitsschäden geführt. Also einmal pendelt zur einen Seite, einmal pendelt zur anderen Seite. Das war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht feststellbar. Und dann sagt das Gericht weiter, wir können das klären, wir holen Sachverständigengutachten ein, das dauert wieder, kostet wieder und ihr habt dann irgendwann in einigen Monaten habt ihr eine Entscheidung, die ihr dann wieder angreifen könnt beim Berufungsgericht, beim Oberlandesgericht und so weiter und so fort. Oder ihr lasst euch auf einen Vergleich ein. Ein Vergleich ist ja immer so ein gegenseitiges Nachgeben, ein Kompromiss. Ihr bekommt 2000 Euro, oder der Kläger Paul bekommt 2000 Euro Und da müssen wir dem Ganzen nicht weiter nachgehen und man spart sich viel Zeit und Kosten. Ja, und weil das Ergebnis letztendlich offen geblieben ist und wir auch nicht sicher prognostizieren konnten, wie geht das Ganze denn aus, hat sich Paul dann entschieden, okay, ich möchte jetzt die 2000 Euro nehmen und nicht erst in 2-3 Jahren vielleicht irgendeine Entscheidung, die dann möglicherweise ein bisschen besser ist oder vielleicht auch schlechter ist im ungünstigsten Falle. Und das hat die Gegenseite sich auch gesagt und darum haben wir den Vergleich dann letztendlich auch angenommen. Mit den 2000 Euro hat es dann auch sein Bewenden gehabt. Und da das bei Paul ja auch wieder abgeklungen ist und die Verbrennung war ja, dann auch nicht mehr zu sehen.
War ja nicht dritten Grades jetzt auch,
müssen genau,
wir ja auch
mal sagen. Genau, und dann war das mit den 2000 Euro insoweit auch in Ordnung.
Und damit schließen wir unseren Aktendeckel für heute und beenden diese Podcast-Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wenn ihr nächste Woche bei einem neuen Fall dabei seid, freuen wir uns sehr. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.